Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Kompressor Deluxe Podcast ist heute hier. Wir haben heute nämlich eine Sonderausgabe und sprechen über Frauen im Ring mit Ramona Westhof. Und ich habe mit einer Profi-Wrestlerin gesprochen, mit dem grandiosen Kampfnamen Alpha Female. Und danach springen wir ein paar Jahrzehnte zurück und gucken uns die Vorfahren von Alpha Female an. Das waren die Damenringerinnen. Beim Ringkampf gab es nämlich früher auch ganz schön viel Show. Und die Kämpfe, die die Wrestlerinnen und die Ringerinnen außerhalb des Rings zu kämpfen hatten, die waren sich auch gar nicht so unähnlich. Beide mussten und müssen nämlich unter anderem zum Beispiel gegen Klischees ankämpfen. Also, los geht's mit dem Wrestling, mit Jazzy Gabbard, auch bekannt als Alpha Female.
I did what I said. I did what I said. Ich habe getan, was ich angekündigt habe. Ich habe den Schmerz in die WWE gebracht. This is not over. This is not over. I'll be back.
Jazzy Gabbard war das im WWE-Interview direkt nach einem verlorenen Kampf. Man sieht sie hier im Podcast ja leider nicht, aber sie ist ein Kopf größer als die amerikanische Moderatorin, die ihr hier die Fragen stellt. Super muskulös und sie schreit den deutschen Teil der Moderatorin hier richtig ins Gesicht. Außerhalb des Wrestlings ist Jazzy Gabbard sehr viel weniger furchteinflößend, zum Glück für mich. Sie hat für World Wrestling Entertainment gekämpft, also WWE, war in Großbritannien, in Japan, hat inzwischen ihre eigene Agentur, ist super erfolgreich also. Ich habe mit ihr zuerst aber über ihre Anfänge gesprochen. Wie ist Jazzy Gabbard denn überhaupt beim Wrestling gelandet?
Ja, das hat damals angefangen, als ich 10 Jahre alt war. Da habe ich so einen Schülerkalender gefunden. Also bei uns in Deutschland gibt es ja für die Schule, gibt es ja so mit Pony oder weiß nicht, mit den Superstars. Und bei mir war es halt ein Wrestling-Schülerkalender, der mir zufällig in die Hände geflogen ist. Und dann habe ich das halt so durchgeblättert. Und vorne war so ein starker Mann drauf mit amerikanischer Fahne. Und dann dachte ich so, hä, was ist das? Und dann habe ich halt diese ganzen starken Männer gesehen und die haben alle so viele Farben gehabt und die waren einfach so selbstbewusst. Und dann dachte ich, wow. Und dann habe ich das im Fernsehen angeschaut und war dann hin und weg. Und bis heute ist es noch angehalten, dass ich halt da so begeistert bin.
Und das heißt, dann hast du dir einen Wrestling-Verein gesucht und deine Eltern fanden das auch cool, dass ihre kleine 10-Jährige jetzt auf einmal Wrestlerin werden will.
Das wäre zu schön gewesen. Nee, der Weg war echt steinig. Also ich habe 3 Brüder und die sind älter wie ich und die durften dann immer lange Fernsehen schauen und ich halt nicht. Und ich durfte dann, also Wrestling kam immer am DSF, ich glaube um 22 Uhr und da durfte ich es dann nicht schauen, weil die Brüder dann noch vor dem Fernseher waren. Und dann habe ich mich immer ins Bett gelegt und bin dann heimlich aus dem Bett geklettert und habe es um 3 Uhr nachts angeschaut, die Wiederholung. Und habe es dann auch immer auf Videokassette aufgenommen und dann auch wieder den ganzen Tag angeschaut und dann natürlich in der Schule dann geschlafen und nicht so aufgepasst. Ja, meine Eltern waren nicht so begeistert. Die haben halt gehofft, dass ich Ballett mache oder dass ich mich halt für irgendwas Weibliches interessiere und waren dann echt enttäuscht. Und dann haben die gesagt, ach, ist nur eine Phase. Sie denken immer noch, es ist eine Phase. Aber ja, so einfach war es nicht. Also alle waren irgendwie dagegen, dass ich Wrestling schaue.
Und wie hast du es dann trotzdem geschafft, dass du jetzt so professionelle Wrestlerin bist? Also wie war so dein Weg dahin, das zu deinem Beruf zu machen?
Ja, also ich habe das dann über Jahre immer angeschaut und dann gab es ja auch immer in der Bravo und ich habe das dann immer gesammelt und dann irgendwann konnte ich meine Eltern mal überreden, dass wir zum Live-Event gehen und dann durfte ich die WWE damals live sehen und dann ist sowieso noch mehr Feuer gekommen. Und als ich dann 16 war, bin ich von Bayern nach Berlin. Also ich bin in Berlin geboren, aber wir sind in Bayern aufgewachsen. Bin ich wieder zurückgegangen und durch Zufall, also immer der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint, durch Zufall habe ich dann so einen Flyer in der Hand gedrückt bekommen von der deutschen Wrestling-Liga, die es in Berlin gab. Das waren ein paar türkische, arabische Jungs, die halt auch Wrestling geliebt haben und die haben dann auf Matten, also die hatten noch nicht mal einen Ring, haben sie trainiert und dann haben die immer Veranstaltungen gemacht vor 20 Zuschauern. Also es waren dann ihre Eltern oder ihre Brüder, also nichts Großes, aber wir haben halt all diese Liebe geteilt und da bin ich dann hingegangen zu dieser Wrestling-Schule und dann hat sich das alles so entwickelt, dass wir dann auch tatsächlich europaweit gebucht worden sind.
Du stehst ja nicht oder normalerweise nicht als Jazzy im Ring, sondern als Alpha Female. Das ist ja deine Wrestling-Persona. Und das auch noch meistens auf Augenhöhe mit den männlichen Wrestlern. Das fand ich auch ganz interessant. Und du kannst ja körperlich auf jeden Fall mit denen mithalten. Ne? Man sieht dich gerade nicht, aber das kannst du auf jeden Fall. Wer ist Alpha Female? Was müssen wir über Alpha Female wissen?
Also das hat alles so angefangen. Ich war erst eine ganz, ganz kleine, schüchterne Maus. Also ich war wirklich auf 1,80, so 60 Kilo, käsebleich, lange braune Haare und extrem schüchtern. Und dann bin ich auch zu dieser Wrestling-Schule gegangen und die haben gesagt, was willst du hier überhaupt? Du kannst hier nicht mitmachen. Und durch dieses Training, was halt wirklich hart war, also wir mussten wirklich wie die Jungs immer auch unsere 100 Liegestütze machen und die Tritte und Schläge alle abbekommen wie die Jungs. Also wir waren drei Mädels damals. Und das waren wir aber dann auch.
Gegen wie viele Jungs?
Also trainiert haben da, glaube ich, um die 20 Jungs und wir waren halt drei Mädels. Und die Mädels sind ja auch nicht immer gekommen. Also war ich oft auch alleine, musste natürlich auch mit den Jungs trainieren. Und wir waren aber auch europaweit nur zu fünft. Also wir haben dann immer alle gegeneinander gekämpft. Und irgendwann war das den Zuschauern ja auch langweilig und den Promotern, die haben dann auch gesagt, oh, langweilig. Und weil ich ja recht groß bin und dann auch angefangen habe mit Training, habe ich da angefangen, gegen die Männer zu kämpfen, was ganz gut funktioniert hat. Und eines Tages hat mal ein Fan gesagt, so, dass ich halt die Alpha-Female bin. Und dann bin ich einfach damit geblieben und habe mir aber meinen Charakter dann dahin gebaut. Das heißt, ich habe dann meine Haare abrasiert, ich habe viel trainiert, ich habe dann Tattoos bekommen, und habe mich halt zu dieser Alpha-Female gemausert. Und vor 20 Jahren, wo ich ja in den Ring gestiegen bin, war es ja so, dass im Ring nur so hübsche Frauen waren, also mit Prawn Panties, also die haben mit Unterwäsche gekämpft. Und das war zum Beispiel von uns in Berlin aus, war das nie ein Thema. Wir haben immer gesagt, wir wollen als Sportlerinnen respektiert werden. Wir haben halt auch nicht dieses, ja, Prawn Panties mitgemacht. Und so ist es dann entstanden. Ich wollte unbedingt nach Amerika. Ich wollte unbedingt zur WWE. Und dann haben die mir aber gesagt, dass ich nicht hübsch genug bin. Dass ich halt nicht den It-Faktor habe. Und dann habe ich mich entschieden, okay, wenn ich nicht die Hübsche sein
Dann
kann, dann
werde
will
ich
ich
hier die
die Hässliche
Stärkste.
sein. Ja, stärkst und hässlichst. Und ich zerstöre alle hübschen Mädchen. Und das war damals aber echt so ein einzigartiges Ding. Und dadurch habe ich auch großen Erfolg bekommen. Und dann habe ich natürlich noch mehr trainiert. Und dann habe ich echt 40er Oberarme bekommen, einen riesen Stiernacken. Und war halt dann auch viel kräftiger wie die Jungs. Und dann ist es leider halt auch gekommen in meiner Karriere öfters, dass ich halt, keine Ahnung, zum Beispiel in Ungarn gekämpft habe und dann kam aber meine Gegnerin nicht und da musste ich gezwungenermaßen gegen die Jungs kämpfen. Und ja, also so habe ich dann Intergender Wrestling, nennt man das bei uns. Und weil ich halt so recht groß bin, war das dann auch immer glaubhaft, weil wenn klar eine Kleine gegen die Männer kämpft, dann ist es nicht so glaubhaft. Aber bei mir, die wussten, okay, sie hat eine faire Chance.
Hattest du eigentlich weibliche Wrestling-Vorbilder, als du angefangen hast, oder hast du jetzt welche?
Tatsächlich hatte ich damals keine. Also man muss auch sagen, als ich bin 82 geboren und in den 90er aufgewachsen, da gab es ja sowas noch nicht wie so Internet und Twitter und Instagram, wo man sich wie heute so austauschen kann. Also habe ich damals tatsächlich keine gehabt. Meine Lieblingswrestler waren halt Hulk Hogan und The Warrior. Die habe ich immer so angehimmelt. Und als ich dann halt selber im Ring immer wieder mal stand mit anderen, dann waren die immer so gemein. Also die waren gar nicht zum Hochschauen. Und deswegen habe ich auch die Alpha Female, ja, wie sagt man, kreiert, weil ich halt genau das Gegenteil sein wollte. Ich wollte halt wirklich eine sein, die auch den Kolleginnen hilft und wo die Kinder auch hochschauen können. Und ich wollte halt immer korrekt sein. Ich habe nie geraucht, trinke kaum Alkohol, also jetzt nicht so mit Party und so und bla. Und ich wollte immer ein Vorbild sein und ich war mir halt selber ein Vorbild. Klar, heute schaue ich schon auf ein paar Wrestlerinnen, wo ich sage, hey, die sind richtig cool.
Wer so, was macht die zur coolen Wrestlerin?
Ja, also ich finde zum Beispiel, viele Leute würden jetzt Wrestling-Fans finden das nicht so. Ich finde aber Charlotte Flair zum Beispiel, die Tochter von Ric Flair, finde ich richtig super, weil die ist so hart am Arbeiten und die kann richtig gut kämpfen, aber weil sie halt die Tochter von ist, muss sie halt viel härter arbeiten und die Leute kritisieren sie immer, aber sie lässt sich nicht unterkriegen und das finde ich zum Beispiel richtig toll. Oder dann gibt es eine, die heißt Beth Phoenix, die ist auch schon sehr lange dabei und sie ist auch nicht so der Schönling, sondern sie ist halt eine Kriegerin und ich stehe halt total auf Kriegerinnen.
Wie sehr ist denn Wrestling so ein Männerding oder so ein Macho-Ding? Also wie krass musst und musstest du dich da durchbeißen bisher?
Ach, übel. Also früher war es noch schlimmer. Also da haben wir nicht mal eine eigene Umkleide bekommen und die Männer haben uns immer halt so ausgelacht oder weiß nicht, haben halt ja auch blöde Anspielungen gemacht. Und es war echt schwer. Und wenn wir gebucht worden sind, dann hat der Promoter auch immer gesagt, ja, aber ihr müsst kurze Hose anziehen und bauchfrei. Und es war schon doof. Aber jetzt mittlerweile, so sagen wir in den letzten 5, 5, 6 Jahren hat sich das so gut entwickelt. Also die Frauen werden mehr respektiert. Die kriegen jetzt mittlerweile auch das gleiche Gehalt. Das war ja auch immer so eine Sache, dass wir nie das gleiche Gehalt bekommen haben. Sogar ganz oft mussten wir sagen, ja, wir wollen, Hauptsache wir können kämpfen, wir nehmen auch kein Geld. Und das langsam regelt sich das. Aber man kann ja sehen, zum Beispiel, wenn man eine 3-Stunden-Show hat, dann gibt es, keine Ahnung, 5 Männerkämpfe und einen Frauenkampf. Und da sieht man einfach, dass es noch eine lange Zeit ist, bis man da mal angekommen ist, dass man sagt, es ist gleichberechtigt.
Hat sich denn auch das, was auf der Bühne oder im Ring passiert, verändert in den letzten Jahren? Also du hast ja irgendwie gerade von Bra und Panties erzählt und es gab ja irgendwie auch so eher so Kissenschlachten früher, oder? Oder so
Genau,
Schlammcatchen. Also ist das ernster
ja.
geworden?
Auf jeden Fall. Also die mittlerweile, also früher war es immer so, dass wenn Frauen gekämpft haben, dass dann die Leute immer ein Bier holen gegangen sind oder auf Toilette gegangen sind oder sich halt nicht interessiert haben. Und die Matches waren auch immer nur so 5 Minuten lang, also bei WWE zumindest. Dann hat dann immer der Chef gesagt, ja, Hauptsache nicht zu lange, nur ganz kurz so. Aber jetzt gibt es auch schon mal, dass 30 Minuten die Frauen kämpfen dürfen oder halt, dass wirklich die Leute sich drauf freuen oder dass auch die Frauen im Hauptkampf sind. Das ist auch ein langer Weg gewesen, bis wir dahin mal gekommen sind. Das ist noch eine Seltenheit, aber es ist ja schon mal ein Schritt nach vorne.
Es gab vor 2 Jahren eine Aktion, an der du auch beteiligt warst, der Hashtag Speaking Out auf Twitter, was ja irgendwie auch dazu beitragen wollte, dass das Wrestling ein bisschen besser wird. Da ging es gegen Mobbing und auch gegen sexualisierte Übergriffe in der Szene. Kannst du das mal kurz erklären, was da der Anlass war und auch vielleicht, was sich durch die Aktion schon verbessert hat?
Ja, also es ist halt so gewesen, also bei mir, wo ich angefangen habe, Wrestling zu machen, da war immer die goldene Regel, dass man nichts mit seinen Kollegen anfängt. Aber leider ist es irgendwie so verschwommen und die Mädels haben jetzt immer auch mit den Wrestlern, was halt ziemlich viele Probleme bringt. Und meistens ist es so, nehmen wir mal an, jetzt ist da ein Kerl und der ist einfach beliebter, auch bei dem Publikum und bei dem Promoter. Und jetzt hat er eine Freundin und die trennen sich. Dann ist immer die Frau diejenige, die dann ja halt das Schlechtere nimmt. Also die kann dann meistens nicht mehr kämpfen oder wird nicht mehr gebucht, weil halt der Mann das dann verbietet oder so. Und das konnte man auch nicht ansprechen, weil wenn man dann gesagt hat, hey, ich sag, dass du mir Hintern gefasst hast oder so, dann heißt es, ja, dann werde ich aber sagen, dass du kompliziert bist und dann will dich keiner mehr buchen und du bist halt nur ein Problemmacher. Und so war das halt immer und deswegen haben die Frauen nie was gesagt. Aber jetzt zur Pandemiezeit, dann haben sich halt 4 Frauen zusammengetan und haben gesagt, wir sind jetzt mal mutig und wir sagen jetzt einfach, was uns passiert ist. Und dann sind so viele aufgesprungen, haben gesagt, hey, das ist mir auch passiert. Also da haben wirklich die Frauen alle zusammen gehalten, was halt vorher nicht wirklich so der Fall war. Und dann hat man wirklich mal aufgedeckt, wie schmutzig dieses Geschäft eigentlich ist und wie viel, ja, Männer da sind, die das ausgenutzt haben, dass wir Frauen nichts gesagt haben, weil wir halt Angst hatten um unseren Job. Und ja, da kam halt leider auch aus Deutschland kam so, dass ein paar Trainer also übergriffig geworden sind. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich viel geändert hat. Also es sollte ja normal sein, zum Beispiel, dass Frauen ihre eigene Umkleidekabine bekommen oder dass man anklopft, dass bevor man da reingeht oder auch, dass man nicht einfach an den Arsch gefasst wird. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber es gibt tatsächlich noch Promoter, die sehen das nicht ein, die respektieren die Frauen nicht, die sagen sowieso, dass Frauen nichts in diesem Sport zu tun haben. Und es gab jetzt auch verschiedene Promotions, die trotzdem Wrestler gebucht haben, obwohl sie ja so was anhaften haben. Aber die sagen dann halt, also ich verstehe beide Seiten, aber ich will sie nicht verstehen, sagen wir mal so. Also ich rede immer mit den Männern. Ich sage so, wieso macht ihr das? Wieso habt ihr den und den jetzt gebucht? Ja, das waren ja nur Anschuldigungen. Es wurde ja nicht bewiesen und er ist ja nicht vor Gericht verurteilt worden. Jede Frau kann ja irgendwas sagen. Und dann dachte ich so, ja, aber weiß ich nicht, das ist schon krass. Ich meine, da sind 3 Frauen, die gegen diesen einen Menschen was sagen, und nur weil es nicht vor Gericht gekommen ist, wird es dann nicht ernst genommen und die Person darf trotzdem weiterarbeiten. Also es ist schon sehr, sehr kompliziert. Ich kann beide Seiten verstehen. Klar kann es eine Ex-Freundin sein, die den anderen Mann halt nichts Schönes will und deswegen Lügen erzählt, aber es kann natürlich auch sein, dass es die Wahrheit ist. Man weiß es nicht.
Rein statistisch gesprochen ist das natürlich viel seltener, dass es falsche Anschuldigungen sind, ne?
Ja, also ich versuche zum Beispiel auf meiner Show einfach Leute zu buchen, wo ich weiß, oder man weiß es ja nie 100%, aber wo ich halt noch nicht gehört habe, dass da mal sowas vorgefallen ist. Meine Mädels bekommen ihre eigene Umkleidekabine, und ja, die werden halt auf jeden Fall mit Respekt behandelt. Und die Jungs, die ich gebucht habe, da weiß ich auch, dass die eigentlich einen guten Umgang haben und dass sie gute Manieren genossen haben auch.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne noch mit dir über deine eigenen Shows und über deine eigene Agentur sprechen. Du hast in Interviews mal gesagt, dass du damit auch ein paar Dinge anders machen willst. Also ein paar Sachen haben wir jetzt gerade schon gehört. Aber was willst du denn noch anders machen? Wie sieht die Wrestling-Welt aus, wenn du das Sagen hast?
Ja, ich wünsche mir halt auf jeden Fall, dass Wrestling in Deutschland wieder populärer wird und dass alles ein Tick professioneller wird. Also ich gehe zum Beispiel nicht in eine Sporthalle, sondern ich bin in eine Stadthalle gegangen, die wirklich pompös ist. Und ich lasse mir da auch ein bisschen Geld reinfließen, weil ich nicht an allen Ecken sparen will. Zum Beispiel finde ich es jetzt als Wrestler selber, was natürlich die Fans nicht sehen, aber ich als Wrestler kann es sagen, ich musste zum Beispiel mal 10 Stunden zu einer Show fahren, habe dann 10 Minuten gekämpft, konnte mich nicht richtig umziehen. Es war saukalt, weil ich da irgendwie so im Zwischengang mich umziehen musste. Und ja, und es war alles ein bisschen schmutzig. Man hat nichts zu essen, nichts zu trinken gehabt. Man konnte sich nicht duschen. Und man wurde dann direkt wieder nach Hause geschickt, also wieder 10 Stunden nach Hause fahren. Und erstens ist es nicht gut für den Körper generell, weil so lange sitzen und dann kämpfen und kalt und ist einfach nicht cool. Und dann kriegt man halt auch sehr wenig Gage. Und ich versuche halt, wenn ich schon meine Wrestler von etwas weiter ankommen lasse, dass sie vielleicht einen Tag vorher kommen, dass sie dann im Hotelzimmer ein ordentliches bekommen, dass sie auf jeden Fall Essen auch Backstage bekommen und dass einfach so generell sich ein bisschen mehr um sie gekümmert wird. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich sehr erfolgreich werde, dass ich zumindest, weiß ich nicht, einmal im Monat eine Show machen kann, dass ich halt auch vielleicht ein paar Arbeitsplätze sichern kann, dass wirklich die ganzen Wrestler hier in Deutschland, zum Beispiel, ich bin ja die Einzige, die es geschafft hat, professionell vom Wrestling zu leben, das heißt auch das Geld damit zu verdienen, aber die anderen müssen alle halt einen Job haben, das heißt am Wochenende kämpfen die und in der Woche sind sie dann Bankkaufmann oder bei der Bahn angestellt und ich finde es halt so traurig. Ich wünsche mir, dass jeder seinen Traum leben kann und ich möchte einen Teil dazu beitragen.
Springen wir jetzt ein paar Jahrzehnte zurück zu den Vorfahrinnen von Alpha Female, zu einer ganz bestimmten Vorfahrin, zur Damenringerin Klasina Ehlert. Die war in den 50ern und 60ern als Ringerin aktiv. Und wir sprechen über sie und überhaupt über Frauen im Ring heute, weil uns ihre Enkelin, die Soziologin Tanja Bogus, eine E-Mail geschrieben hat an hörerservice@deutschlandradio.de, nachdem sie bei uns einen Beitrag gehört hat, in dem es ums Frauenwrestling ging. Und Tanja Bogus hat uns von ihrer Großmutter geschrieben, hat erzählt, dass auch damals schon das gängige Klischee gab, dass es da irgendwie viel um nackte Haut und Anstößigkeiten gibt, dass das aber einfach nicht stimmt, sondern dass das ein ziemlich harter Sport war. Aber zuerst wollte ich von Tanja Bogus wissen, was denn ihre Großmutter Klasina Ehlert für eine Frau war, wie sie sie als Großmutter kennengelernt hat, was sie vielleicht noch als Kind mitbekommen hat von der Ringerinnenkarriere ihrer Großmutter.
Meine Großmutter war eine sehr charismatische Persönlichkeit. Also sie hat eine sehr tiefe Stimme gehabt. Sie war sehr sportlich. Sie konnte wunderbar erzählen. Also sie hatte eine unglaublich blumige Sprache. Sie kam aus den Niederlanden, hat Zeit ihres Lebens einen starken niederländischen Akzent beibehalten. Sie war sehr lustig. Sie hat mir unglaublich viel Humor und Spaß am Leben beigebracht. Und sie war auch ein Rollenmodell für mich, weil sie eine sehr starke Frau war. Die Ringerinnenkarriere, die habe ich als Kind natürlich mitbekommen, weil als ich klein war in den 70er Jahren, hat meine Großmutter noch jüngere Frauen trainiert, so nebenbei, so ein bisschen. Und dadurch habe ich natürlich mitbekommen, dass meine Großmutter das in ihrem vorherigen Leben professionell gemacht hat. Sie hat sehr, sehr gutes Geld damit verdient, in der großen Freiheit Nummer 7 und beziehungsweise in der Jungmühle im Hippodrom. Und sie hat mich auch gerne mal durch die Luft geworfen und hat sich vielleicht auch gewünscht, dass ich in ihre Fußstapfen trete.
Daraus ist dann leider nichts geworden, oder? Ringerin sind Sie nicht geworden.
Nein, ich bin etwas aus der Art geschlagen und Soziologin geworden.
Sie haben uns ja geschrieben, weil Sie einige Klischees über das Damenringen richtig stellen wollten, dass es zum Beispiel eben um den Sport ging, dass es ein Sport mit Showelementen war und es dann nichts Anrüchiges gab, auch wenn das damals von einigen Leuten so gesehen wurde. Welche Punkte sind Ihnen dabei denn besonders wichtig? Was wissen die Leute nicht über das Damenringen damals in den 50ern und 60ern?
Ja, das war eine ganz besondere Zeit. Als meine Großmutter damit angefangen hatte in den 50er Jahren, muss man ja bedenken, da gab es im Prinzip noch keinen Fernseher. Und die Vergnügungsviertel zum Beispiel in München-Schwabing, wo sie angefangen hatte im Pascha-Club und später dann auf Hamburg-St. Pauli eben in der großen Freiheit, wo sie von Willi Bartels engagiert wurde, dem König von St. Pauli. Das waren die Viertel, die Gegenden, da sind Menschen ausgegangen, haben sich vergnügt, Da im Hippodrom zum Beispiel, da gab es Pferdereiten, Kamelreiten, alle möglichen Formen von Attraktionen. Und das Damenringkämpfen gehörte eben dazu. Das hatte eher etwas Artistisches. Meine Großmutter kam vom Zirkus. Sie hat zunächst als Trapezkünstlerin gearbeitet und ist dann von da aus zum Damenring gekommen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, einerseits zu verstehen, dass zum Beispiel in dem Milieu, in dem meine Großmutter gearbeitet hat, die Frauen tatsächlich als Damenringkämpferinnen gemeinsam aufgetreten sind. Also sie haben wie gesagt, damit sehr gutes Geld verdient. Sie hatten ein sehr buntes Publikum. Männer und Frauen haben voller Begeisterung den Kämpfen beigewohnt. Und es war ein großes Spektakel. Es war einfach etwas, was Menschen sich angeschaut haben, um sich den Abend zu vertreiben, um ein bisschen Spaß zu haben. Und es hatte tatsächlich nicht viel mit Sex und solchen Dingen zu tun. Dafür gab es andere Gelegenheiten auf der Reeperbahn. Und dieses Milieu in seiner Komplexität und auch Heterogenität zu verstehen, das ist mir sehr wichtig.
Sie haben Ihre Großmutter vor einigen Jahren für ein Buch von der Berliner Volksbühne interviewt und haben dann mit ihr vor allem über Ihre Ringerinnenkarriere gesprochen. Wie ist Ihre Großmutter denn eigentlich damals beim Ringen gelandet? Das war doch kein alltäglicher Beruf für eine Frau in den 50ern, oder?
Nein, genau das habe ich Sie natürlich auch gefragt. Gerade in den 50er Jahren, da hat man ja immer die Vorstellung vom Heimchen am Herd. Es war die Zeit des Postfaschismus in Deutschland. Meine Großmutter war Niederländerin. Sie ist mit im Alter von 19 Jahren von den Deutschen zur Zwangsarbeit abgeholt worden nach Berlin und kam dann über viele Umwege und Irrwege, als sie dann verheiratet war in Deutschland. Sie hat mir das so beschrieben, sie war eben als jüngere Frau beim Zirkus gewesen. Sie wollte immer sportlich oder tänzerisch oder künstlerisch tätig sein. Sie hat auch gern gesungen. Sie konnte steppen. Sie war wirklich eine sehr begabte, vielseitig begabte Person. Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, aber das hat ihr mein Großvater verboten und hat ihr gesagt, wenn sie das macht, dann würde sie sich eben verkaufen und das würde er nicht dulden. Aber seltsamerweise hatte er kein Problem damit, dass sie eben Damenringkämpferin wird. Und das ist einfach darüber passiert, dass meine Großmutter zum Arbeitsamt gegangen ist, weil sie wollte auch Geld verdienen und nicht allein nur zu Hause am Herd stehen. Das war nichts für sie. Und dann hat sie eben eine Anzeige gesehen, sportliche junge Damen gesucht. Und hat sich das angeschaut und hat dann eben gesehen, aha, es geht hier um Damenringkampf. Das hat ja etwas, wie gesagt, etwas sehr Akrobatisches. Und das lag meiner Großmutter, die war eine sehr athletisch, also eine sehr schlanke, sportliche Frau. Und das hat ihr sofort Spaß gemacht, auch die Spannung des Kampfes. Sie hat ja auch, wir haben das Interview ja damit überschrieben, ich habe mit allen gerne gekämpft. Und das drückt auch wirklich ihre Freude an diesem Sport aus. Das hat sie dann, ja, damit hat sie begonnen und war dann damit auch sehr
Da
erfolgreich.
hört man auch schon ein paar Parallelen zum heutigen Wrestling, über das wir ja auch schon gesprochen haben und auf das wir gleich nochmal kommen. Zuerst einmal haben wir einen Auszug aus dem Gespräch, das Sie damals mit Ihrer Großmutter geführt haben. Das haben wir einsprechen lassen. Und da erzählt sie auch ein bisschen aus ihrem Berufsalltag und auch von ihren Fans.
Ich habe als Sekundant angefangen. Wenn Pause war, musste ich den Ringerinnen das Handtuch geben und Wasser, wie beim Boxen. Da kriegte ich 3 Mark pro Abend. Die regulären Kämpfe liefen immer bis 2 Uhr nachts. Du konntest einen Extrakampf machen, wenn sich ein Gast das wünscht. So wie heute in der Disco, wenn du dir noch ein Lied wünschst. Die Gäste haben zum Beispiel gesagt: Margot Kübler gegen die aus Hannover. Dann gab es Extrageld, entweder für die Siegerin oder Sympathieprämie. So lief das. Und dann haben sie mich als holländische Meisterin ausgegeben, mit meiner rot-weiß-blauen Schärpe. Ich konnte gar nichts. Und der Kees, ein reicher Holländer, der wartete schon die ganze Zeit, dass ich endlich drankomme. Er sei nun mal in München, da will er mich ringen sehen, mit Steffi Heindl. Und dann würde er mir 50 Gulden geben. Das war für mich ein Haufen Geld. Ich konnte doch nicht ringen. Ich war noch nicht ausgebildet. Und Steffi Heindl war ja europäische Meisterin. Dann bin ich auf die Matte gegangen. 2 Runden habe ich ausgehalten, mit dicken blauen Augen. Verloren. Und sie bekam 50 Gulden. Ich bin dann in die Küche gegangen, habe mir 2 Scheiben rohes Fleisch auf die Augen gelegt. Und dann bin ich zu Kees und ich sage zu ihm: Ich will ihm mal die Wahrheit sagen. Ich war heute das erste Mal auf der Matte. Was, sagt er, Gottverdammt, warum hast du mir das nicht gesagt? Na, dann hat er mir auch noch 25 Gulden gegeben.
Klasina Ehlert war das Damenringerin, erzählt ihr aus ihren frühen Berufstagen, wir haben das einsprechen lassen, leider ohne den schönen niederländischen Akzent, den Klasina Ehlert hatte. Ein Auszug aus dem Gespräch war das, das ihre Enkelin Tanja Bogus vor einigen Jahren mit ihnen geführt hat. Frau Bogus, dass ihre Großmutter hier als angebliche holländische Meisterin ausgegeben wird für den holländischen Gast, das zeigt doch, dass es schon auch ein bisschen Show-Elemente gab damals beim Damenringen in den 50ern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also genau solche Szenen hat meine Großmutter eben auch gerne erzählt. Allerdings war es eben auch so eine Mischung. Es gab in dem Show-Element, so habe ich es zumindest verstanden, weil ich ja da natürlich selbst noch nicht zugegen sein konnte, dass vor allen Dingen darin bestand, eben das Ganze noch ein bisschen aufregender und spannender zu machen. Man kann sich das ja vorstellen, dass zum Beispiel der Ringrichter sich dachte, naja, die junge Frau ist ziemlich begabt, sie wird sich wohl irgendwie schlagen. Und so erzeugen wir eine tatsächliche Spannung. Also sie hat ja dann auch richtig gekämpft, ganz ernsthaft. Ist zwar geschlagen worden, das war nicht überraschend, aber es gab eben, wenn es reine Show gewesen wäre, dann, ich glaube, da kommt auch etwas anderes rüber. Also meine Oma hatte dann auch den Ehrgeiz, diese Frau zu schlagen. Wenn sie sich von Anfang an einfach nur abgesprochen hätten, dann wäre das anders gelaufen. Mhm. Trotzdem gab es gerade auf der ökonomischen Ebene natürlich auch viele Absprachen, von denen das Publikum nichts wusste. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass über Tischtelefone Wetten abgeschlossen wurden unter den Gästen, wer die Siegerin ist. Und die Siegerin dann offiziell die Prämie bekam. Aber hinterm Vorhang haben sich die Frauen das immer geteilt. Also auch eine große Solidarität unter den Frauen.
Ihre Großmutter hatte aber eben auch männliche Fans, also gerade diesen reichen Holländer, von dem wir gehört haben, oder auch Erich Kästner zum Beispiel. Männliche Fans aber eben, ne? Also ist es dann doch wieder auch eine Show gewesen für den männlichen Blick, dieses Damenringen?
Da waren Männer und Frauen. Dass sie diese Persönlichkeiten in dem Interview besonders hervorgehoben hat, das lag natürlich daran, weil diese Männer eben bekannter waren. Das ist ja auch ein Teil von Männlichkeit und Weiblichkeit, dass ja wahrscheinlich nicht so viele berühmte Frauen solche Etablissements aufgesucht haben. Allerdings hat meine Großmutter eben auch mit verschiedenen Schauspielerinnen verkehrt. Sie kannte Hildegard Knef, Sophia Loren. Die sind auch in diese Lokale gegangen. Und ich glaube, dass natürlich es immer etwas Spezielles war, sich Frauen anzuschauen, die auf diese Art und Weise kämpfen, gerade weil es etwas Ungewöhnliches war in dieser Zeit. Aber wenn man sich die Fotos anschaut, man sieht wirklich ein total gemischtes Publikum. Und ich glaube von daher, dass diese Idee des männlichen Blicks, die ja auch heute in unserer gegenwärtigen Situation absolut dominant ist, auch in der feministischen Debatte, ich will nicht sagen, dass es die damals nicht gegeben hätte, aber das Milieu war einfach ein anderes, weil es eben ein Vergnügungsmilieu war, wo ja auch einfach viele Frauen zugegen waren.
Sie sagen, dass all diese, oder schreiben Sie, dass all diese Klischeekämpfe, also wie zum Beispiel das Schlammcatchen, dass das erst später kam, als Ihre Großmutter schon gar nicht mehr aktiv war. Mhm. Haben Sie mit ihr mal darüber gesprochen? Wie hat sie denn diese Entwicklung gesehen?
Sehr kritisch. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, kam das auf, als der Fernseher immer relevanter wurde und man diese Kämpfe der Damen irgendwie noch attraktiver und aufregender machen musste. Also es gab irgendwie offensichtlich eine Notwendigkeit, diese Attraktion eben ja aufzuwerten, in Anführungsstrichen. Und meine Großmutter hat mir das immer so beschrieben, dass man hat dann Schlamm aus der Lüneburger Heide liefern lassen. Das finde ich auch sehr interessant. Also diese Infrastruktur, die auch damit verbunden war, ökonomisch, aber auch ganz materiell.
Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wo der Schlamm herkommt.
Ja, ja, genau. Und dann mussten die Frauen diesen Schlamm sozusagen breit treten, also so eine Art Kneippkur, auch sehr gesund. Und dann gab es Frauen, die eben besonders, wie gesagt, die besonders viele Stammgäste angezogen haben und Gästinnen. Und die wurden dann teils gefragt, ob sie eben diese Schlammgeschichten machen. Und meine Großmutter hat das eigentlich meistens abgelehnt. Sie hatte keine Lust auf, sie fand, das war kein richtiger Damenringkampf, das widersprach ihrem Ethos. Und sie hat gesagt, dass sie ihren Schlamm oft verkauft hat an die Kolleginnen, die eben nicht so sonst so viele Chancen hatten, einen Auftritt zu bekommen. Aber sie hat auch gesehen, dass dann in den 70ern, ja, wie das auch in diesem Film Cassie Bean, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt, mit Peter Falk, da sieht man schon, das ist eine völlig andere Geschichte. Da geht es um Schönheit, da geht es um Sexiness, da geht es um ganz andere Dinge, um den Körper eben sehr stark und weniger um den Spaß, die Spannung und die Attraktion. Und das war gar nicht die Welt meiner Großmutter.
Wir haben ja vorhin mit Jessie Gabbard gesprochen, einer der sportlichen Nachfahren ihrer Großmutter, die als Alpha-Female-Profi-Wrestlerin ist, die zum Teil auch ähnliche Geschichten erzählt hat. Sie haben das Gespräch ja wahrscheinlich gehört.
Ja.
Erkennen Sie da Ihre Großmutter irgendwo wieder? Also zum Beispiel vielleicht in einem Kampf für Anerkennung, den auch die heutigen Wrestlerinnen führen müssen, oder vielleicht auch in der sexualisierten Gewalt, die es in der Szene leider immer noch gibt?
Also von sexualisierter Gewalt habe ich gar nichts gehört, was meine Großmutter betrifft. Wie gesagt, es war eine wirklich sehr seriöse Szene. Man hat auch darauf geachtet, dass die Frauen, also es war ja auch ein reiner Frauenkampf, das heißt, die Frauen hatten ihre eigenen Umkleidekabinen. Sie haben, wie gesagt, sehr gut verdient. Ich denke, das ist ein Riesenunterschied. Also die haben einfach manchmal an einem Abend 50, 100 Mark verdient, was sehr, sehr viel Geld war damals. Und so wie Jessie Gabbard das beschrieben hat, ist das ja bis heute ein Problem, dass die Menschen, die Frauen oder auch die Männer, aber vor allem die Frauen überhaupt davon leben können. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Und ja, also insofern habe ich eher gedacht, es ist fast ein bisschen schade, dass da etwas verloren gegangen ist, offensichtlich auch. Also, ne, dass es dann diesen Einbruch gab, offenbar in den 70er, 80er Jahren, wo das Ganze so auf so eine komische Art vulgarisiert wurde und die Frauen dann sich jetzt wieder so hochkämpfen müssen, buchstäblich. Ich habe da eigentlich eher Unterschiede gesehen. Was ich aber sehr spannend fand, auch in dem Interview, war das Ethos, was Jessie Gabbard auch für sich so beschreibt. Mhm. Also zum Beispiel das Ethos, einen guten Kampf abzuliefern, gesund zu leben, ein Vorbild auch zu sein für andere. Und das mit einem Hintergrund, der nicht unbedingt einfach war. Also die Geschichte meiner Großmutter habe ich ja gerade angedeutet. Und ich kann mir auch vorstellen, für Jessie Gabbard war das nicht immer so einfach. Und trotzdem dann ja nicht irgendwie abzurutschen und sich auch nicht entmutigen zu lassen, zum Beispiel auch durch sicherlich auch immer mal wieder sehr unangenehme Männer in dieser Szene, sondern sich zu behaupten und seinen Stolz auch nach außen zu tragen, da sehe ich eine starke Parallele zwischen den beiden.
Das war der Kompressor-Podcast heute mit einer Sonderausgabe zum Thema Frauen im Ring. Uns gibt's jeden Wochentag mit neuen Popkulturthemen. Dürfen Sie gerne abonnieren, wenn Sie mögen, zum Beispiel in der Deutschlandradio Audiothek-App, aber auch überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts hören. Danke, ciao!